Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pile of Shame. Heute widmen wir uns wieder diesem einen großen Mysterium des Brettspielhobbys, jenen Spielen, die wir voller Begeisterung gekauft haben, um sie anschließend reifen zu lassen wie guten Wein. Mit dabei ist heute Torben. Sein Pile of Shame ist mittlerweile weniger eine Sammlung und mehr ein archäologisches Ausgrabungsprojekt. Außerdem dabei Daniel. Daniel betrachtet sein Pile nicht als Problem, sondern als langfristige Investition in seine Rentenplanung. Gerüchten zu folgen, besitzt er Spiele, die noch bevor sie auf den Tisch kamen, schon eine Fortsetzung bekommen haben. Und nicht zu vergessen, Christian, er nennt sein Pile of Shame übrigens nicht mehr Pile of Shame. Seit einer gewissen Größe spricht man offiziell von einem Spiele-Naturschutzgebiet. Ja, und ich bin Stefan, der einzig Normale heute hier in der Runde. Hallo Leute.
Ja, alles. Hallo zusammen.
Man sieht und hört, es geht euch gut. Für die Zuhörer kriegt man die Augen zu und schüttelt den Kopf. Absolut glaubwürdig, ja.
Ja, Christian hat es gut in seinem Brettspiel-Naturschutzgebiet.
Ja, bestimmt.
Es nisten inzwischen auch Vögel hier.
Cool, dann kannst du ja Zaunkönig spielen.
Komm noch.
Und Flügelschlag direkt und danach.
Das steht hier nebendran, ja klar.
Ja, für die Leute, die das Format nicht kennen, erstmal schämt euch. Und zweitens, ja, wir schätzen uns vorher immer in so einer Kategorie ein, wo wir denken, dass wir dort ja die Besten sind oder die Kategorie gewinnen. Ich würde auch direkt anfangen und ich würde sagen, ich habe das Spiel dabei, was die meisten Plastikkomponenten hat.
Ja. Dann fahre ich mal fort. Also ich sage, ich habe das Spiel, das am hässlichsten ist vom Spielbrett und Spielmaterial.
Dann mache ich mal weiter. Ich habe auf jeden Fall das kleinste Spiel.
Und ich habe ein Spiel dabei, das früher sehr viel Plastik hatte, aber jetzt nicht mehr.
Evolution.
Genau. Man könnte sagen, das war das Einzige, wovon ein Remaster gemacht wurde. Remaster sind ja sehr modern.
Ui. Bin mal gespannt.
Ja, cool. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Wir machen das ja auch immer noch so, dass wir hier bei der Folge uns immer noch schön erzählen, warum wir das Spiel irgendwann mal gekauft haben und wie lange es ungefähr her ist. Das ist ja beim Stefan immer meistens letzte Woche. Aber bei uns ist es ja manchmal dann doch ein paar Jährchen her, die dann hier dieses Pile of Shame Format halt tragen, ja, mit ihren Naturschutzgebieten und so weiter. Und wer mag denn anfangen, heute hier seine Geschichte zu erzählen, warum er mal ein Spiel gekauft hat und wie lange es schon her ist? Und dann gibt er uns Tipps und wir probieren es zu erraten.
Ja, ich würde keine Tipps geben, aber ich kann trotzdem mal anfangen. Nee, ich gebe euch ein paar Tipps. Ja, wann habe ich das Spiel gekauft? Ich glaube, gebraucht vor 3 Wochen ungefähr so. So verkehrt lag es so gar nicht, aber es lag dann, glaube ich, schon so 2,5, 3 Wochen auf dem Pile of Shame rum. Warum habe ich es gekauft? Ich habe es in einer Flohmarktgruppe gesehen, war da mit Erweiterung relativ günstig und ich kannte das vom Cover. Wahrscheinlich kennt ihr das gleich auch, wenn ihr das seht vom Cover. Man hat es überall gesehen, aber es ist total unscheinbar und es sieht auch irgendwie super langweilig aus. Und der Verkäufer hat da auch geschrieben, er gibt es nur ab, weil er es doppelt hat. Und das Spiel wird wohl auch erst nur mit Erweiterungen richtig gut. Sag ich gleich auch noch was zu. Genau, es hat auf jeden Fall bis auf einen Wertungsblock und Sichtschirme nur Plastikkomponenten. Es ist von 2019, ist dort bei Pegasus erschienen auf Deutsch. Für 1 bis 4 Spieler, relativ seicht. Ja, wie gesagt, ein großes Merkmal sind nur Plastikkomponenten. Der Designer, Matt Leacock, den kennt man ja hier von Pandemie. Oder hier dieses neue Great Western Trail Legacy, irgendwas in den Westen. Ja, nochmal zu den Plastikkomponenten. Man hat kein richtiges Spielboard. Jeder Spieler hat so ein Plastiksteckbrett, wo man Miniaturgebäude reinsteckt. Ist in so einem richtig hässlichen Gelb, dieses Steckbrett, als ob das so lange in der Sonne gestanden hätte. Ja, thematisch baut man im Mittelalter eine Stadt auf. Ah, der Daniel.
Ja, nee, ich komme nicht auf den Titel. Ich habe, glaube ich, jetzt mittlerweile eine Ahnung. Ich weiß, welches es ist. Das ist ein Spiel, das habe ich mir persönlich nie angeguckt. Das hat mich immer mal interessiert, so vom...
Wenn du schon sagst, hässliches, abgestandenes Geld, lässt dir auch bewusst die Finger davon.
Ja. ja, ich überlege gerade, was kann man noch?
Warum hast du das überhaupt gekauft?
Habe ich doch gerade gesagt, weil...
Es ist bisher, also du preist das richtig schlecht an. Also es ist super hässlich und es ist gelb und es sieht doof aus und ist langweilig.
Ja, Moment, so Pile of Shame heißt ja nicht, dass wir nur gute Spiele vorstellen. Wir haben ja
Entschuldigung.
Rotzdinger vorgestellt.
Aber du Rotzding hast ja vor 2-3 Wochen erst gekauft.
Ja. Okay. Ich habe halt Positives drüber gelesen. Es ist jetzt auch nicht schlecht bewertet. Ne? Es hat bei BGG eine 7,2. Das ist ja solide, würde ich mal sagen.
Ja. Es kommt komplett ohne Karten aus.
Ohne Erweiterung, ja. In der Erweiterung gibt es dann Karten drin, die sind aber nicht spielrelevant, die Karten, die sind nur so ein, ich sag mal, nettes Gimmick. Ja, ihr kommt nicht drauf, ich hau's mal raus. Es ist Ära, ich glaube auf Deutsch das Mittelalter oder sowas. Ja, was ist das für ein Spiel? Das ist ein Spiel, was super viele Plastikkomponenten hat. Worum geht's in Ära? Jeder hat halt sein Spielertableau, ist so ein Plastiksteckbrett. Da haben wir ein großes Raster drauf. Ich glaube irgendwie 13x13 Steckplätze. Wir haben oben noch so Nüpsis, die wir reinstecken können für Ressourcen. Da gibt's Handelsware, es gibt Nahrung, es gibt Steine und es gibt Holz. Und dann gibt es noch so zwei zusätzliche Marker, einmal für Kultur, das sind einfach am Ende des Spiels noch zusätzliche Siegpunkte, und für Desasterpunkte, das sind einfach zusätzliche Minus-Siegpunkte. Das ist auch schon das eigene Spielbrett. Ja, und dann haben wir ganz viele Gebäude, Miniaturen. Wir haben Steinwälle, hier so Burgmauern in verschiedenen Größen, 2er, 3er lang, 4er lang, 5er lang etc. Dann gibt's so Türme, die man noch in die Mauern integrieren kann. Dann gibt es Bauernhöfe, es gibt Bauernhäuser, wo die Leute drin wohnen. Es gibt Kirchen, es gibt Kathedralen, es gibt Märkte, es gibt Krankenhäuser, es gibt ein Sägewerk etc. Und es gibt noch Würfel. Oh, ich weiß gerade gar nicht, ob ich glaube, die Würfel sind auch aus Plastik. Kann ich mich nicht sehen? Doch, ja, die sind aus Plastik, genau. Habe ich doch keinen Blödsinn erzählt. Genau, und worum geht's in dem Spiel? Wir versuchen halt, die ruhmreichste und in Klammern auch sicherste Mittelalterstadt zu bauen auf unserem kleinen Tableau. Dauert auch gar nicht so lange. Ich hätte jetzt mal gesagt, so eine Dreiviertelstunde. Aus Plastik, genau.
Ganz wichtig.
Und jede Runde hat halt 6 Phasen. Ist relativ schnell abgehandelt. Das Coole an dem Spiel ist, also ich finde es auch eigentlich ganz nett, man kann fast die ganze Zeit immer parallel spielen. Ne? Ganz am Anfang haben wir Würfel, und zwar ein Würfel steht immer für einen Bewohner in unserer Stadt. Es gibt verschiedenfarbige Würfel. Gelbe Würfel sind halt Bauern. Immer wenn man ein Bauernhaus baut, kriegt man halt einen gelben Würfel. Dann gibt es graue Würfel. Das sind, glaube ich, Adlige. Für jeden Turm, den man baut, kriegt man halt so einen adligen Würfel. Dann gibt es noch weiße Würfel, das sind Geistliche, wenn man hier so eine Kirche oder sowas baut. Und dann gibt es noch blaue Würfel, das sind, glaube ich, irgendwie Kaufleute oder sowas. Genau, und alle Würfel, die ich habe, die würfel ich in der ersten Phase verdeckt hinter meinem Sichtschirm. Da sind verschiedene Symbole drauf, da können Ressourcen drauf sein, wie Getreide, wie Holz, wie Stein, Handelswaren. Da können Schwerter drauf sein, die sind nachher in der letzten Phase nochmal relevant, aber auch Schilde. Und auf manchen können auch Totenköpfe drauf sein. So, ich darf meine Würfel dann danach im Geheimen bis zu 3-mal neu würfeln, außer die Würfel, die einen Totenkopf zeigen, die sind dann quasi gelockt. Aber neben dem Totenkopf gibt es da meistens auch noch andere Symbole drauf, wie eine Holzressource oder sowas oder ein Hammer, mit dem ich später bauen kann. Wenn jeder Spieler dann hinter seinem Sichtschirm bis zu 3-mal gewürfelt hat oder gesagt hat, er ist fertig mit Würfeln, kann man den Sichtschirm wegnehmen und dann sammeln erstmal alle ihre Ressourcen rein. Und zwar alle Ressourcen, die auf diesen Würfeln draufstehen, werden eingesammelt. Die kann ich dann auch schön auf meinem Plastikboard nachhalten. Gehe da einfach mit den Nupsis weiter vor. Und manche Gebäude bringen mir auch noch dauerhafte oder jede Runde Ressourcen. Sägewerk gibt mir zum Beispiel jede Runde Holz. Ein Bauernhof gibt mir jede Runde Nahrung. So, dann habe ich mir die Ressourcen genommen. Dann komme ich schon in die dritte Phase, in die, nenne ich die Fütterungsphase. Da muss ich halt für jeden Würfel, den ich habe, weil das sind ja Bewohner im Räumdorf, muss ich eine Nahrung ausgeben. Kann ich meine Leute nicht ernähren, gehe ich auf meiner Desasterleiste einen Punkt runter. Nochmal zur Erinnerung, das sind diese Minus-Siegpunkte am Ende des Spiels. Und wenn ich dann alle ernährt oder nicht ernährt habe, komme ich in die Desasterphase. Ich hatte ja vorhin schon diese Totenköpfe angesprochen, die man würfeln kann. Wenn ich Totenköpfe gewürfelt habe, gucke ich in so eine Tabelle rein. Je nachdem, wie viele ich habe, passieren schlimme Dinge. Entweder mir oder anderen Spielern, je nachdem, wie viele ich gewürfelt habe. Das kann zum Beispiel sein, dass ich Ressourcen verliere, dass ich im schlechtesten Fall irgendwie ein Gebäude abreißen muss. Aber es kann auch sein, dass ich anderen Spielern ja, irgendwie so Dürreplättchen sind das, glaube ich, halt so Plättchen aufs Board packen kann, die einfach nur Platz wegnehmen. Das möchte man nicht. Genau, die vierte Phase war das. In der fünften Phase darf ich dann bauen, und zwar für jeden Hammer, den ich auf meinen Würfeln habe, darf ich ein Gebäude bauen, wenn ich es mir leisten kann von den Ressourcen. Da gibt es echt unzählige Ressourcen. Ich glaube, im Grundspiel sind das bestimmt auch schon 15 Gebäude oder sowas. Da bezahle ich dann einfach die Ressourcen, nehme mir das Gebäude aus dem Vorrat und setze das irgendwo auf meinem Steckplatz hin. Wichtig ist, man bekommt für jedes Gebäude oder für fast jedes Gebäude am Ende des Spiels Siegpunkte. Befindet sich das Gebäude am Ende des Spiels in einem umschlossenen Bereich von Burgmauern, zählen die Siegpunkte doppelt für alle Gebäude, die in so einer Burgmauer oder Stadt oder wie auch immer man das nennt, drin sind. Genau. Und ja, die letzte Phase ist ja, ich glaube, Erpressungsphase heißt das oder sowas. Ich habe noch diese grauen Adlingwürfel, da können Schwerter drauf sein oder Schilde. Da wird einfach geguckt, wie viele Schwerter ich habe. Und ich kann jedem Spieler, der weniger Schwerter hat als ich, eine Ressource klauen. Der kann sich mit Schilden dagegen schützen. Wenn er genauso viele oder mindestens so viele Schilde hat wie ich Schwerter, kann ich ihn nicht angreifen. Aber ansonsten klaue ich ihm einfach eine Ressource. Aber noch so eine kleine kompetitive Komponente drin. Genau, das waren diese sechs Phasen, also würfeln, Ressourcen nehmen, füttern, Desaster bauen etc. Dann geht es wieder von vorne los. Man kann halt fast alles gleichzeitig machen. Und der Endgame-Trigger ist halt, je nachdem mit wie vielen Personen man spielt, wenn der Stack an Gebäuden leer ist. Also ich glaube bei 2 oder 3 Personen, wenn 3 Gebäudearten leer sind, ist das Spiel zu Ende. Bei 4 Personen ist das, wenn 5 Gebäudearten leer sind, ist das Spiel zu Ende. Es gibt Gebäude halt in unterschiedlichen Anzahlen, diese Bauern, Häuser, da gibt es super viele von. Aber von so einer Kathedrale zum Beispiel gibt es nur 2 Kathedralen. Ne? Also da kann man schon so ein bisschen sehen, wann das Spiel zu Ende ist. Ja, das ist auf jeden Fall eher das Mittelalter. Ich habe es bis jetzt einmal gespielt zu dritt. Und ich muss sagen, hat mir echt, also dafür, dass man gar nichts über dieses Spiel irgendwie gehört hat, ihr anscheinend auch nicht, weil sonst hättet ihr es ja erraten. Und es auch so unscheinbar aussieht, hat es mir eigentlich ganz cool gefallen. Warum? Weil es schnell aufgebaut ist und man kaum Downtime hat, ne? Und es super schnell erklärt ist, ne? 5 Minuten erklärt, ja. Daniel, du willst was sagen.
Ja, genau. Tatsächlich bin ich damals, ich weiß gar nicht mehr, da hatte ich, meine ich, von uns einen Solo-Podcast gehört, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war das nämlich davon erzählt worden, ganz begeistert. Und dann hatte ich mir das tatsächlich damals angeguckt, als ich es kaufen wollte, aber da war es schon sehr teuer. Und jetzt habe ich gerade bei eBay nachgeguckt und Kleinanzeigen, das war, meine Erinnerung hat sich nicht getrügt. Also das Spiel wird eben so locker für mindestens 60, wenn nicht 70 bis 80 Euro angeboten. Ich weiß nicht, für was du das jetzt geschossen hast.
Ja, ich habe, glaube ich, Glück gehabt dann. Ich habe gar nicht nachgeguckt, aber ich habe es mit Erweiterung für 35 Euro bekommen.
Ja, das ist dann Schnapper.
Und man muss auch sagen, für das, was am Material drin ist, ne, also für diese ganzen Miniaturen ist das echt nicht viel Geld. Und ja, also das Grundspiel ist jetzt sehr seicht, muss man sagen. Das hat ja auch ein, ich muss nochmal kurz gucken, BGG-Weight von 2,26. Man kann es aber halt auch mit Nichtspielern spielen. Also das ist echt schnell erklärt. Auf den Sichtschirm ist auf der Rückseite, sind die meisten Sachen nochmal erklärt. Ne? Welches Gebäude welche Fähigkeit hat. Manche haben ja dann noch Fähigkeiten. Sägemühle gibt dir noch Holz. Dann gibt es ja Gebäude, die dir zusätzliche Würfel geben, wo du dich noch zusätzlich mit schützen kannst vor Angriffen und sowas. Alles, das ist alles schön erklärt. Welche Gebäude vielleicht am Ende des Spiels auch zusätzliche Siegpunkte generieren können, ist alles schön drauf. Auch diese Desasterleiste ist da drauf. Kann man alles schön erkennen und anhand dieser Übersicht auch gut erklären. Und wie gesagt, das ist ein 5 bis 10 Minuten erklärter Spiel und dann spielst du das so eine Dreiviertelstunde. Ne? Ich habe das nur zu dritt gespielt. Ich glaube zu viert. Dadurch, dass man es parallel spielt, wird es auch nicht viel länger dauern. Ne? Also die meisten Phasen kannst du halt echt simultan spielen. Außer wenn es nachher darum geht, dass die Gebäude rar werden, wer dann noch ein Gebäude bekommt, dann geht es immer vom Startspieler aus. Ne? Aber sonst echt schnell gespielt. Ich werde auf jeden Fall bald mal die Erweiterung mit reinnehmen. Da hast du dann noch natürlich, also das ist eigentlich fast nur More of the Same, ne? Da hast du noch mehr Gebäude drin. Dann gibt es noch Flüsse, die mit reinkommen. und Straßen. Da gibt es dann noch zusätzliche Punkte, wenn du direkt an Flüssen oder Straßen ein Gebäude baust. Flüsse können dann aber auch übers Ufer treten und Gebäude überschwemmen. Kommt halt noch ein bisschen mehr rein. Werde ich auch mal ausprobieren. Ja, das war es eigentlich auch schon zur Ära. Hat mir echt gut gefallen. Also dafür, dass ich habe schon ganz oft gesehen, wenn man das Cover sieht, glaube ich, die meisten werden es auch schon mal gesehen haben, aber es ist halt so unscheinbar, man hat es direkt so abgetan, ne? Noch so ein Mittelalterspiel oder sowas und das Material, klar, es sind viele Miniaturen drin, aber es sieht jetzt auch nicht schön aus, ne? Gerade so dieses Playerboard, das ist irgendwie hässlich, muss man schon sagen, aber macht dann auf jeden Fall schon Spaß, sich da seine Sachen zusammenzustecken, ne? Das ist qualitativ relativ hochwertig, passt alles gut rein, es geht nicht irgendwie schwer rein oder schwer raus, man kann es schön reinstecken. Genau.
Naja, ja. Du hast ja noch nicht von meinem Spiel gehört, dann weißt du, was hässlich ist.
Ja, dann, da ich durch bin, Daniel, würde ich dann mal direkt sagen, gebe ich direkt an dich ab, oder?
Ja gut, dann mache ich mit meinem hässlichen Entlein weiter. Das Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wann ich es gekauft hatte, das war wahrscheinlich in dem Jahr, wo es rausgekommen ist. Das hat aber dann genäht. Ich habe es einmal irgendwo mitgespielt und dann fand ich es gut und habe es gekauft. Dann lag es jetzt ewig bei mir rum. Und dann habe ich es tatsächlich dann irgendwann auch mal, ich weiß nicht, beim Gewinnspiel oder so weggegeben. Und dann fragte mich jetzt letztens ein Freund von mir, der rief mich an, sagte, ja, sollen wir uns zum Spielen treffen, und hat er das mitgebracht. Dann habe ich gesagt, jetzt bring's doch, dann spielen wir es jetzt auf jeden Fall. Deswegen habe ich jetzt nachträglich, ich habe es schon verkauft oder weggegeben, bevor ich jetzt noch ein zweites Mal gespielt habe. Und ich muss sagen, ich finde es tatsächlich schade, weil ich fand, es ist halt wirklich ekelhaft hässlich. Ich hatte es gut in Erinnerung und das hat sich jetzt bestätigt beim zweiten Mal spielen. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Das ist die Genese. Die ist etwas ungewöhnlich, aber auf jeden Fall sehr passend. Das Spiel ist 2021 erschienen. Und was kann ich denn hier so für Tipps geben? Sieht, das Cover ist ja sogar noch, ist auch nicht hübsch, aber ist ganz okay. Und dann macht man die Verpackung auf und denkt sich beim Spielbrett, oh, das ist schon, puh. Also da muss man sich schon sehr konzentrieren, um bei diesem Abgrenzung von Farben zu unterscheiden, wo jetzt eigentlich die Spielfelder sind, was man da genau, wo man die Figuren hinstellen soll und so weiter.
Ist das von Friedemann Friese?
Nein.
Okay.
Nein. Es ist, ich weiß jetzt nicht, was ich, ja, es richtet sich an ein bis vier Personen, die Spielzeit sind 90 bis 120 Minuten. Autoren sind Flaminia Bracini und Virginio Gigli und Simone Luciani. Wie ihr hört, es ist auch bei einem italienischen Verlag erschienen. Es ist auf jeden Fall ein Expertenspiel. Also sehr anspruchsvoll. Und hat was mit einer, eine Fantasiefigur, von verschiedenen Büchern wahrscheinlich bekannt ist, ist da namensgebend. Ist
Golem.
Genau. Richtig, du hast erraten. Hat einer von euch schon mal Golem gespielt?
Nee.
Ich hab's bewusst gemieden, hat mich so gar nicht gereizt.
Ich fand das mit dem Murmeln immer interessant, ne? Das hat irgendwie so einen Mechanismus mit farblichen Kugeln irgendwie, ne? Das fand ich so interessant, aber das, ja, du hast recht, das Spielbrett sieht hässlich aus, das Cover ist noch okay, finde ich, also sogar interessant, aber ja.
Aber es war damals total der Hype um das Spiel, also das war sehr gefragt.
Ja, tatsächlich. Und das ist ein richtig bitterböses Spiel. Also ich weiß, in der ersten Partie, wo wir das gespielt haben, da sind wir voll in die Minuspunkte am Ende reingerannt. Also haben richtig krass Minuspunkte in den letzten Runden gemacht, weil das halt so eine Mechanik hat, wenn du zu weit nach vorne rennst mit deinem Golem. Du hast da so drei Leisten, auf denen bewegst du deine Golems vorwärts und du schaust halt einfach ja, wenn du halt so normale Eurogames gewöhnt bist, weißt du ja immer, ach, schnell weiterrennen, du musst vorausrennen, da gibt's am Ende noch einen Bonus, den willst du ja haben als Erster, den gibt's nur einmal. Ja, und dann bist du da hinten und dann merkst du auf einmal, oh shit, jetzt rennt der immer weiter nach hinten, da stehen ja Minuspunkte, oh. Klar, du kriegst, das lohnt sich ja ganz am Ende doch noch durchzulaufen bei den einzelnen Leisten, aber das ist schon ein cooles Spiel, was aber die wirklich auch noch neben der schlechten Grafik auch noch eine, ich sag mal, ausbaufähige Anleitung hat und es fehlt komplett ein Zettel, wo mal der Spielablauf kompakt zusammengefasst ist. Ich habe jetzt tatsächlich mal geguckt, im Nachgang nochmal auf BoardGameGeek. Wer das Spiel spielen will, der sollte auf jeden Fall sich da zwei Seiten eine deutsche Regelzusammenfassung ausdrucken, die ist richtig gut. Damit spart man sich viel Frust und viel Sucherei in der Anleitung, würde ich mal behaupten. Genau. Also das ist ist halt ein Expertenspiel, ist schon dementsprechend anspruchsvoll. Wir haben halt, jede Runde fängt damit an, wir haben Golems. Am Anfang starten wir mit zweien und es gibt drei Leisten auf denen, die sich vorwärts bewegen können. Und dann müssen wir uns eben erstmal entscheiden, auf welche Leiste stellen wir jetzt überhaupt unsere Golems. Dann haben wir halt feste Bewegungsschritte und wenn man dran ist, nimmt man mit seinen Golems, verteilt man seine Bewegungsschritte auf diese Golems und bewegt die vorwärts. Und da, wo sie stehen bleiben, können wir dann, wenn wir wollen, eben auch eine Aktion ausführen. Und dann kriegen die halt, also in einer, jetzt nicht sofort, erstmal bewegen die sich nur. Der Aktionsmechanismus ist ja auch nochmal etwas anders. Also erstmal bewegen wir uns nur und wissen schon mal theoretisch, okay, der Golem könnte das machen, der Golem könnte das machen. Und kriegt dafür den oder den Bonus. Dann kommt die Aktionsrunde und das heißt, einfach nur man hat drei Aktionen. Jede Person hat drei Aktionen. Das sind zwei Murmelaktionen. Das heißt, da ist so ein Mechanismus, da schmeißt man einfach Murmeln in so einen Turm rein, die rutschen unten raus und sammeln sich dann an. Das ist tatsächlich ein sehr uniker Spielmechanismus, finde ich in dem Fall, weil da davon abhängig ist, wenn zum Beispiel in einem Feld keine Murmel ist, dann kann man die Aktionen, die dann da angrenzend sind, auch schon gar nicht ausführen. Und die Anzahl der Murmeln triggert, wie oft man die Aktion auch machen kann. Also das hat also eine Auswirkung auf jeden Fall, wie viele Murmeln da liegen. Und dann überlegt man sich halt noch, dann haben die Murmeln noch unterschiedliche Farben. Da muss man sich auch nochmal entscheiden. Will ich jetzt eine rote, ich weiß jetzt die Farben nicht mehr, das ist jetzt schon wieder zwei Wochen, drei Wochen her, dass ich gespielt habe. Und ich habe es ja nicht mehr hier, das Spiel. Das sind ja halt unterschiedliche Farben. Und als am Ende der Partie kann man sich mal entscheiden, was man, da gibt es so eine Karte, die gibt ein Ziel vor, welche Augen, diese Murmel sind im Prinzip die Augen von dem Golem, du dann ausliegen hast. Und wenn du die ausliegen hast, dann kriegst du ganz am Ende der Runde nochmal einen Bonus, was du durchführen kannst. Und das ist eigentlich sind schon viele Dinge, die man einfach da beachten muss. Und dann hat man noch eine Rabi-Aktion. Das heißt, dann sind Aktionsplättchen, wo man einfach dann nochmal seinen Rabi draufstellt. Da ist eben, wer zuerst kommt, mal zuerst. Man muss sich halt überlegen, will ich jetzt erst eine stärkere Mummelaktion oder will ich die Rabi-Aktion, weil die besonders cool ist für mich. Genau. Und dann kann man eben damit zum Beispiel Karten kaufen, die steckt man dann oben in sein Spielfeld rein. Jeder hat ein eigenes Tableau und da spielt man halt ständig irgendwelche Sachen frei. Also am Ende dreht man richtig frei und hat voll die vielen Aktionen. Und hier ist auch dieser von Revive ist ja danach erschienen, aber da hat man ja auch diesen Mechanismus, dass man, wenn man eine Karte reinsteckt, dann triggert das wieder alle Aktionen, die in dieser Leiste auch schon eingesteckt waren. Die muss man hier halt nach Farben sortieren, die Karten. Das heißt, dann hat man immer eine gewisse Auslage. Das kostet wieder Rohstoffe, um die Karten zu bekommen. Das ist ja also hier so sehr verzahnt alles ineinander. Und ja, es ist halt deswegen ein bisschen kleinteilig. Man hat ja viele verschiedenste Möglichkeiten, Aktionen auszuführen, die jetzt im Detail zu erklären, wäre ein bisschen, glaube ich, nicht zielführend. Auf jeden Fall kommen wir mal zum Fazit. Ich fand es jetzt auch beim zweiten Mal richtig gut, das Spiel, obwohl wir da uns wirklich durch diese Anleitung durchquälen mussten und zigmal immer wieder nachgeschlagen haben im Detail, wie funktioniert das, wie funktioniert dies. Ist das ein Spiel, das sich auch dieses Jahr immer noch sehr frisch anfühlt, weil es halt mechanisch einfach mal nicht, weiß ich nicht, das fünfte Mal ausgewirkte Eurogame ist, wo immer alles more of the same ist, alles ist gleich, oder wir packen einfach immer noch mehr Mechanismen dazu, was ich mittlerweile halt bei vielen Spielen gar nicht mehr mag. Das ist halt wirklich, das greift alles ineinander, bis dahin, dass man sogar seinen, den namensgebenden Golem hat, das, den man eben auch freispielen kann. Also man kann in Aktionen, da liegen dann Plättchen auf diesen Golem drauf, die kann man freispielen und dann hat man halt immer mehr Optionen, was man noch zusätzlich machen kann. Also das ist also schon echt cool, du kannst ja in ganz vielen Sachen drehen und wenn man auch mal eine Aktion nicht kriegt, die man eigentlich haben wollte, man hat immer zwei andere Sachen, die auch richtig gut sind, die man machen kann. Und weil ich halt aus der ersten Partie das Learning hatte, dass man nicht so weit nach vorne rennen, brechen darf, habe ich mich auf andere Dinge konzentriert und habe dann diesmal dann auch geschafft, die 100 Punkte zu überholen. Und am Anfang, in den ersten zwei Runden, denkt man, wie, warum stehen da überhaupt 100 Punkte? Du machst dann in den ersten Runden irgendwie 2, 3, 4 Punkte vielleicht mal. Und hinten raus, dann gerade zum Spielende, gibt es halt viele Bedingungen. Wenn du die erfüllst, kriegst du massig Punkte. Und das ist ein sehr belohnendes Spielgefühl. Und also ich kann jedem nur empfehlen, das Spiel unbedingt mal, obwohl es wirklich mit Abstand das hässlichste Spiel seit Jahren ist, aus meiner Sicht, was man wirklich auch kritisieren muss, weil auch zum Teil zum Beispiel die Farben überhaupt nicht, diese Leisten, das ist total wirre. Ich meine, ich glaube, eine grüne Leiste ist dann lila hinterlegt und das ist dann aber die grüne Leiste und dann gibt es auch eine blaue Leiste, die ist dann auch blau hinterlegt. Also das sind so viele Dinge, die da überhaupt nicht zusammenpassen und einem maximal schwer machen, sich zu orientieren. Und es geht so weit, dass auch die ganzen Icons nicht gerade selbsterklärend sind, sagen wir es mal so.
Jetzt bin ich ein Themaspieler. Warum soll ich den Golem spielen? Ich finde Golem sehr cool, aber worum geht's denn da?
Ja, das Setting ist austauschbar. Also das ist schon, also ich sag mal so, jetzt so wie es ausgelegt ist, man könnte wahrscheinlich auch, wenn man sich das, ich habe mir jetzt kein anderes Setting ausgedacht, aber es ist ziemlich auswechselbar. Also du baust halt dein Golem aus mit der Zeit und bewegst wie Holzmiepel, die Golem heißen, über den Spielplan. Das ist im Prinzip das und dieses Setting ist halt so ein bisschen da. Aber
Das ist jetzt nicht das große Wettrennen der Golems oder sowas.
Nein, überhaupt nicht. Das ist also das Setting, das ist so, da haben sie einmal draufgesprüht, das Setting, und das ist, naja, wenn die Schachtel auf ist, ist der Setting schon weg.
Das finde ich ein bisschen schade immer. Ne? Das war ja bei Revive genauso, und ne? Das verspricht ein ganz großes Thema mit Endzeit und die Leutchen kommen wieder an die Oberfläche gekrochen. Und ich dachte, jetzt kriege ich hier so einen Side-Klopper, ja, und dann war das auch total storytechnisch flach, wo man da so viel hätte draus machen können, ja.
Ja, aber spieltechnisch ist Revive ja auch richtig gut, finde ich. Und das ist bei dem Spiel hier auch. Und das Revive ist ja auch sehr einzigartig, finde ich, so von den Dingen, die du da tust. Und das ist bei Golem halt auch. Also mir ist noch nie ein anderes Spiel auf den Tisch gekommen, was sich auch nur ansatzweise ähnlich anfühlt. Und dadurch, dass es halt, wenn man da hier nicht genau weiß, was man tut und nicht sehr erfahren ist schon im Brettspiel-Hobby, wird man hier, glaube ich, auch gar keinen Spaß haben. Also wenn man halt mal die Seele schon viele Narben hat, weil man zu viele gleichartige Eurogames gespielt hat, dann sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, also mein Spiel ist auch ziemlich einzigartig und hat auch vor allem vom Spielgefühl her. Und muss man auch mit den richtigen Leuten spielen, denn viele Leute werden es bestimmt nur einmal spielen in ihrem Leben, danach nie wieder. Es hatte in seiner allerersten Version hatte es noch Pöppel. Und habe ich das Geschenk bekommen von meinen Eltern, da war ich so 7 oder 8 Jahre alt. Das muss so Anfang der 90er gewesen sein. Und damals war es noch, wenn jemand weiß, was es ist, ruft das einfach rein. Damals war es noch für 4 Spieler. Und es ist für mich die Neuinterpretation von Mensch ärgere dich nicht. Und es ist ähnlich stumpf und flach. Aber ein Grund, warum ich mir das auch auf die Wunschliste für Weihnachten gesetzt hatte, war, dass eben auch so viele hübsche Monster oder Miniaturen dabei waren, die viel cooler aussahen, als die Pöppel dabei waren.
Magical Athlete?
Nein. Ich habe es, wie gesagt, geschenkt bekommen. Ich habe es nie gespielt. Nie. Ich habe das zigtausendmal ausgepackt und einfach so gespielt. Und weil ich das so toll fand und ich ja nie erwachsen geworden bin, habe ich mich entschlossen, mit 20 Jahren das Spiel nochmals zu kaufen. Denn mittlerweile war eine Edition rausgekommen, wo sie die Pöppel ersetzt haben durch hübsche kleine Kunststofffiguren. Die sahen so ein bisschen so, ja, so antik aus, mit so Tunikas und so langen Haaren. Die Monsterfiguren waren immer noch gleich. Ja, vielleicht noch ein Tipp, was ich total cool fand.
Damals. Atlantis.
Ja. Ja, 10 Punkte für den Christian. Oder 100. Ich kann das nicht aussuchen. Das ist richtig. Also, was ich damals schon total geckig fand, war, dass es mal kein Würfel war. Christian, was war denn im allerersten Spiel dabei, statt ein Würfel?
War das nicht so ein Spinrad wie bei Twister?
Ja, genau. Und das habe ich so geliebt. Ja, du konntest wirklich den Finger so richtig schön laden, damit Schmack ist, ne? Einmal gegen dieses Ding haut, dass es dir im Fingernagel geschmerzt hat und das Ding hat sich einfach gedreht wie so eine Kirmeskugel. Das fand ich schon ziemlich cool. Und dann einfach dieser Moment, wo bleibt das Ding stehen, ne? Das war aber tatsächlich nur für die Monsterbewegung. Mittlerweile gibt es ja Monsterwürfel. Ja, inzwischen ist es ja neu rausgekommen als Survive the Island. Und habe ich tatsächlich dann mit einigen von unserer News-Truppe gespielt. Und daraufhin habe ich es mir sofort gekauft und auch zwei, dreimal hier aufgetischt zu Hause. Inzwischen ist es mit 5 Spielern spielbar. Und ja, worum geht's? Also ich weiß nicht, der eine oder andere wird es schon gesehen haben, aber für die dann nicht wissen, worum es im Spiel geht, es ist so, wir bauen also in der Mitte eine Insel auf, damals noch komplett symmetrisch ringförmig mit hübschen Plastik, Inselteilen, Felsen, dann Hügelland im Grün, die Felsen waren grau und dann Sandstrände, die ganz flache Plastikteile in Gelb. Jetzt inzwischen haben sie was durch Pappteile ersetzt. Schön dicke aber und auch schön bedruckt. War ein bisschen enttäuscht, dass das Plastik nicht mehr dabei war, aber hätte auch den Preis nur unnötig in die Höhe getrieben. Inzwischen ist alles aus Holz, aber die Komponenten sind wirklich toll. Es ist echt schön bunt, es wirkt einladend und ja, tut dem Spiel keinen Abriss, dass es jetzt nicht mehr diese hübschen Figuren von damals sind. Bisschen traurig bin ich, dass das Spinning-Rad da jetzt weggefallen ist, also dass es einen Monsterwürfel gibt. Naja, auf jeden Fall stellen wir alle unsere Atlantianer auf der Insel auf. Ich weiß gar nicht, es sind so um die 20 Figuren, die jeder so hat. Ich glaube, mittlerweile ein paar weniger. Und unsere Aufgabe ist es, diese jetzt von der Insel runterzubringen, mit Größen, die an der Insel dran stehen. Und die an die Eckpunkte des Spielbrettes zu bringen, denn dort sind die rettenden Inseln. Und der Gag an dem Spiel ist, dass wir ja so kleine Kooperationen schließen müssen mit den Mitspielern und sagen müssen, hey, komm, du kommst auch mit aufs Boot, dann fahren wir gemeinsam da zu der Insel. Aber das sind ja noch die Gegenspieler, die dann in ihren Zügen nach ihrer Figurenbewegung auch die Monster steuern und Inselplättchen dann entfernen. Und die Monster natürlich genau auf uns zusteuern und uns fressen werden. Und ja, das kann sehr unerbittlich sein. Also wenn man ganz gemein ist, kann man sich da zu dritt gegen einwenden und alle seine Männchen auffressen. Aber es ist, hat mittlerweile auch ein paar schöne taktische Elemente bekommen. Also erstens, ich würfel dann nicht mehr irgendwie die Bewegung meiner Figuren aus und ich habe 0 bis 3 Bewegungen. Die kann ich aufteilen auf beliebige meiner Figuren. Ich ziehe immer ein Feldbein oder eine Bewegung auf dem Fluss. Das ist auch eine Bewegung natürlich. Und anschließend entferne ich ein Inselteil, das irgendwo liegt. Das kann irgendein beliebiges sein. Und darunter sind dann nochmal Symbole abgebildet. Und die Symbole, die bringen so ein bisschen Blöße rein, denn sie lassen dann sofort ein neues Ungeheuer erscheinen. Oder sie lassen Gerät mir einen Vorteil, den ich nachher nutzen kann. Zum Beispiel kann ich dann einer, der zwar mir im Wasser schwimmt, durch einen Delfin 3 Felder weit durchs Wasser tragen lassen, um den dann doch noch zu retten, bevor er vom Hai oder ähnliches gefressen wird. Also es sind ein paar Vorteilsplättchen, die meisten sind aber doch eher zum Nachteil. Die meisten lassen dann Monster erscheinen und zum guter Letzt würfel ich den Monsterwürfel. Für die Monster haben sie jetzt auch individuelle Bewegungsregeln. Zum Beispiel gibt es da einmal den Kaiju, also ja Godzilla für die, die es nicht kennen. Der kann also auf Inseln drauf. Normalerweise würden die Inselbewohner gefressen, aber er schubst sie im Prinzip nur runter und dann ins Wasser und Haie und Haie, was gab's denn noch? Haie, Kraken, gab's Kraken? Müsste ich vielleicht mal gucken. Auf jeden Fall, die Haie sind die Klassiker, die schnellsten Tiere im Wasser. Die können aber eben nur Inselbewohner fressen, die sich im Wasser befinden. Der Kaisel frisst sie nur runter. Und vielleicht mag mal einer aus Amerika gucken, welche Maus das noch gab. Ich habe die Schaffung
gerade nicht. Eine Seeschlange.
Ach genau, die siehst du, das Seeungeheuer, die es ja damals noch gab. Genau, und die fressen natürlich, die fressen einfach alles. Die fressen auch das Boot mit, alles, was auf dem Boot drauf ist. Und dafür gibt es keine Extrapunkte. Man versucht einfach nur den Gegnern Punkte wegzunehmen. Eine Sache, die sie jetzt auch geändert haben, ist, dass früher gab es für jeden Atlantianer, den man gerettet hat, einen Punkt. Wobei die meisten retten konnte, gewinnt. Inzwischen haben die unten drunter Siegpunktzahlen abgebildet. Und ja, das ist so ein bisschen zufällig dann, ne? Es kann sein, dass ich drei Leute gerettet habe und zwei Stück haben einen Punkt runter und einer nur zwei Punkte. Und ein anderer bringt ein Ziel, der bringt dann drei Punkte und noch ein Mannequin mit drei Punkten hat er schon sechs Punkte. Das ist natürlich, ihr merkt es schon, hochgradig zufällig und random und mega glücklich im Moment, aber der Spaß beim Spiel kommt halt einfach mit der Interaktion der Leute am Tisch. Und das mag ich tatsächlich echt gerne am Brettspielen. Das habe ich auch echt vermisst bei vielen Neuheiten. Das Ding kam auf den Tisch und ich hatte gleich wieder diese Gefühle wie damals bei Siedler von Catan, wo man dann gehandelt hat, wirklich gegenquatscht hat und die Leute angebettelt hat, weil man ja keine Anbindung hat ans Holz. Oder bei an Carcassonne, Carcassonne mal draußen und die haben es halt auch noch runtergespielt, Tag und Nacht, weil man da auch so toll mit Mitspieler dann natürlich jetzt zusammen Städte bauen konnte. Andere haben ihr eigenes Ding gemacht, andere haben dann wieder dazwischen gegrätscht. Also der Ausgang einer Partie hing eigentlich komplett davon ab, wie einer einem gesonnen war oder eben nicht. Und nicht davon, wie gut jemand seine Züge zusammengepuzzelt hat. Und ich finde, dass das auf jeden Fall eine Sache ist, die ja ihre Daseinsberechtigung verdient hat in der Brettspielwelt. Es muss nicht immer alles nur auf Spielerkönnen hinauslaufen. Ich finde, so ein Ding zwischen Party-Game und Strategiespiel, das ist cool und das spiele ich gern. Davon beute ich eigentlich viel, viel mehr.
Und wie die Spielzeit ist, mit 45 Minuten, ist das realistisch oder spielt man es eher schneller?
Du kannst sagen, circa 15 Minuten pro Spieler. Du kannst es ja mit bis zu 5 Spielern spielen und ja hier und da auch schon mal Emotionen hochkochen und Diskussionen entbrennen über verschiedene Zusammenarbeiten. Mit 5 Spielern eine Vollbesetzung spielst du schon deine 90 Minuten. Und das ist dann auch recht lang für so ein Spiel, wo du ja oft viel dasselbe tust. Die Downtime nervt tatsächlich, muss ich zugeben. Vor allem bei 5 Spielern. Ideal sind eigentlich 4 Spieler, würde ich sagen. Dann ist aber auch, ja, 3 bis 4 Spieler würde ich empfehlen.
Mhm. Ja, die Boardgame Geek Community sagt auch 4. Ist am besten. Ja, cool.
Ja, und, ist so.
Ja, also ich fand es auch, finde es super ansprechendes Spiel. Ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Wir hatten es als Rätsel-Exemplar hier. Ich habe es weitergeschickt, deswegen habe ich da nie die Finger dran gekriegt, außer es mal ausgepackt. Und Spielmaterial ist wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und es ist einfach ein Familienspiel vom Anspruch her, schätze ich, ne?
So. Ja, vom Anspruch her ja, aber wenn du es mit Familien spielst, wo die, altersmäßig ja alles Mögliche dabei ist, also Kinder werden diese Frustmomente nicht gut ertragen können. Das kann schon sehr strafend sein, das Spiel. Also wenn man da mal eben vom Kleinsten die 2 wertvollsten Figürchen wegfrisst, das ist schon ziemlich gemein. Also das darf man nicht so ernst nehmen, das Spiel. Und ich finde, es spielt sich in der Erwachsenenrunde schon am besten. Mit meinen Kindern habe ich es auch getestet tatsächlich. Aber ja, das ist wirklich stimmungsabhängig, ob die das mitmachen. Man muss sie auch darauf vorbereiten, worauf sie sich hier einlassen. Und oft sagen sie dann auch schon ab.
Aber du hast offensichtlich genügend Leute gefunden, die es mit dir spielen wollten, wenn du es jetzt schon ein paar Mal auf dem Tisch hattest.
Auf jeden Fall. Vor allem, weil ich ja auch mal sage, dass es schnell geht. Das ist es ja auch relativ. Viele sagen dann doch, ja, hat schon eine Länge das Spiel, ist auch richtig. Für mich wird es aber dann definitiv nochmal häufiger vorgeschlagen, einfach aus dem Grund, dass das Ding jetzt schon 2-mal in meinem Erinnerung war, nicht gespielt wurde nach Regeln, ich nie Mitspieler hatte dafür und jetzt endlich der Moment gekommen ist, wo ich mit der ganzen Welt mein geliebtes Atlantis spielen konnte, was ich damals in 7 Jahren geschenkt bekommen habe.
Ja. Aber es ist ja auch schon verrückt, dass jetzt ein Spiel, was schon wirklich so alt ist, sich auch heute dann noch mit ein bisschen Anpassung so gut anfühlt. Ne? Weil 82 ist das erschienen, habe ich geguckt. Das ist ja schon sehr alt, sehr abgestanden.
Ja, und ich habe ja auch, als der Film das ausgepackt hat, bei uns in der Runde, auch gesagt, oh Mann, dachte ich, so ein Schinken. Ja, komm, versuchen wir es nochmal. Aber, wie gesagt, eine richtige Runde. Man merkt dann gleich, wo Freundschaften und Feindschaften entstehen und da beginnt dann der Spaß. Oder auch eben nicht. Eigentlich wird das Spiel für mich ganz klar. Ich mag sowas.
Ja, cool. Ja, und da sind wir jetzt schon ganz gespannt. Was hat denn der Christian mit dabei?
Ich habe natürlich was Kleines mit dabei. Zu den Abmessungen. Die Spieleschachtel ist so 11,5 x 18 cm groß. Stefan sucht schon ganz, ganz eifrig. Ich habe es aber nicht in deinem Zimmer versteckt. Ja, sehr gut, du hast einen Zoll, einen Lineal, sehr gut, ja. Also das Spiel ist passt eigentlich genau in diese Runde, passt genau in die Reihe. Also Era war ja bei 7,2 als Bewertung auf BoardGameGeek. Survive the Island liegt bei 7,4 und Golem liegt bei 7,5. Dementsprechend liegt mein Spiel bei 7,3. Damit gehen wir jetzt quasi nochmal einen ganz kleinen Schritt wieder zurück. Und es ist ein Spiel von 2023. Es ist nur auf Englisch erschienen. Es ist für 1 bis 4 Spieler. Spielt sich so in einer Dreiviertelstunde bis einer Stunde. Ab 14 Jahren. Und was kann ich noch darüber sagen, ohne dass ihr es eigentlich direkt wisst? Es ist
Thema wäre mal cool.
Was?
Ist es von Oink Games?
Nein, es ist nicht von Oink Games. Oink Games Spiele sind zu klein dafür. Es ist, dafür ist es zu episch. Es ist quasi winzig und episch gleichzeitig.
Tiny, Epic, was gibt's in der Pirates?
Nein,
Galaxy?
Nein.
Du hast winzig und epic gesagt.
Ja, genau, das stimmt. Es geht um nordische Mythologie.
Tiny Epic Vikings.
Ja, das ist korrekt.
Echt? Gibt's das?
Ja, klar, es gibt Tiny Epic Vikings.
Okay.
Genau, das habe ich endlich mal gespielt. Ich hatte das jetzt seit 3 Jahren rumliegen. Was soll ich dazu sagen? Ich mag halt kleine Spiele. Und die Tiny Epic Spiele, also nicht jedes, aber schon ziemlich viele davon, haben mir bisher halt auch ganz gut gefallen. Sind jetzt nicht meine Lieblingsspiele, aber es ist für das, was sie machen und so, sind sie halt klein genug, um sie mitzunehmen und sie bieten genug, um sich ein bisschen länger daran aufzuhalten als nur 5 Minuten. Genau. Tiny Epic Vikings ist quasi so die, es versuchte so ein bisschen die Mini-Variante von Blood Rage zu sein. Es hat natürlich das Wikinger-Thema deswegen. Und natürlich gibt es auch in jeder Partie 3 große nordische Götter, die zufällig halt gezogen werden, die halt quasi dann über diese Welt wachen. Jedes Spiel der Tiny Epic-Reihe hat gleichzeitig immer irgendwas Neues versucht, mit in diese kleine Schachtel zu drücken. Eine Zeit lang waren das so Plastikmiepel, wo du kleine Waffen dran packen konntest oder auch so richtige Kampfanzüge, die du drumrum gepappt hast. Und dann sind sie vor einiger Zeit dann doch wieder einen Schritt zurückgegangen zu Holz. Sie hatten ja auch Tiny Epic Dungeons zum Beispiel, wo sie Plastik-Minis tatsächlich mal versucht haben, weil einfach Dungeon-Crawler anscheinend Plastik-Minis brauchen. Bei Tiny Epic Vikings sind sie halt wieder bei Holz gelandet und dann gibt's halt da die kleinen Wikinger-Schiffe und die kleinen Wikinger mit ihren Hörnerhelmen, die natürlich rein historisch überhaupt nicht korrekt sind, aber das Klischee von einem Wikinger erfüllt. Genau. Worum geht's in dem Spiel? Das besondere Neue war, das war das erste Tiny Epic Spiel mit einem Spielbrett. Mit einem ganz reellen Pappspielbrett, das du ausgeklappt hast. Und gut. Und das ist trotzdem nicht besonders groß. Es ist nicht mal so groß wie der Schachtelinnenraum. Also ist tatsächlich auch ein Stück kleiner. Und da sind halt einfach ein paar Inseln abgebildet. Und wir fahren mit unserem Wikingerboot durch die Gegend. Genau wie bei Blood Rage draften wir in insgesamt 3 Runden jeweils Karten. Und diese Aktionskarten spielen wir dann, wenn wir dran sind, halt immer eine aus und handeln die Aktionen ab, die darauf abgebildet sind. Da müssen wir dann so ein bisschen gucken, was möchten wir natürlich zuerst machen, was möchten wir, was brauchen wir vielleicht unbedingt, um andere Aktionen vorzubereiten. Und das funktioniert so ein bisschen über die Runen, die auf den Karten drauf sind, weil einige Aktionen brauchen halt auch immer diese abgebildeten Runen im Vorfeld dann schon liegen. Das ist ein bisschen Engine-Building. Und wir müssen ein paar Ressourcen sammeln, weil wir halt auch Schiffe und Tempel bauen können. Wir versuchen, Einfluss auf diesen Inseln zu haben, um die quasi zu beherrschen. Jede Insel bringt uns auch nochmal eine Rune. Und letztlich, wir können auch kämpfen. Dann legen wir unsere Aktionskarte verdeckt hin. Alle anderen nach uns können sich entscheiden, wollen sie auch statt eine Aktion zu machen, lieber eine Karte zum Kampf legen. Und dann wird halt am Ende geguckt, wer hat den höchsten Wert und wer kriegt was. Und alle, die im Kampf unterlegen sind, kriegen aber auch irgendwas. Und der Kniff ist noch an der Sache, dass halt egal wann man einen Kampf verliert oder wenn eine dieser Inselrunen, weil jemand die Herrschaft an sich reißt, den Besitzer wechselt, tickt halt jedes Mal die Wut bei der entsprechenden Gottheit halt rauf. Und am Ende des Spiels sind die Runen von der Gottheit mit der meisten Wut, sind auch die meisten Punkte wert und von den anderen beiden halt dementsprechend ein bisschen weniger. Und am Ende wird halt nur geguckt, ja, was bringen die Runen an Punkten und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Soweit, so einfach. Das macht jetzt nichts weltbewegend neu. Es lag jetzt bei mir halt die Zeit im Schrank und ich habe dann irgendwann gedacht, ach Mensch, ich könnte es ja doch mal spielen. Ich habe das damals gekauft auf der Spiel. Ich glaube, das war mehr, weil ich, glaube ich, irgendeine Erweiterung oder irgendwas von Gamelin Games kaufen wollte. Und es stand da und hat mich so angeguckt und ich habe mal wieder gedacht, ach Mensch, ich habe da Geld, was mein Loch in den Geldbeutel brennt. Ich sollte es schnell hier lassen, bevor es sich vermehrt. Und dementsprechend habe ich es mitgenommen und dann lag es halt erstmal im Schrank.
Es ist gut abgelagert auf jeden Fall.
Ja.
Gut abgehangen.
Es musste sich ein wenig in meinem kleinen Biotop hier erstmal eingewöhnen.
Ja, aber ich glaube, das Setting ist doch auch relativ austauschbar, oder? Bei dem Spiel jetzt.
Ja, das schon. Also es hätten nicht unbedingt Wikinger sein müssen. Man hätte das auch mit Indianern oder Inuits machen können. Ha?
Mit Klingonen.
Mit Klingonen, natürlich. Die Macht auf den verschiedenen Schiffen an sich reißen, der Captain anstelle des Captains werden. oder ob man Eisschollen genommen hätte und Eisbären. Also,
ja. Cookie-Häschen.
Die sind vielleicht nicht aggressiv genug.
Wenn, von Carl wenn du wüsstest, nimm dir den Cookie weg, dann werden die aber rasend.
Ja, aber das Spielmaterial sieht auf jeden Fall schön aus. Also die Holzmiepel sind schon ansprechend. Also da haben sie sich schon viel Mühe gegeben, finde ich. Und die Karten sehen auch gut aus, schön übersichtlich. Der Spielplan ist entsprechend wirklich winzig. Klar, der muss ja auch in die Box passen.
Aber episch.
Aber episch.
Episch, aber Christian, winzig. Du sagtest ja, du hast schon mehr Tiny Epic Spiele gespielt, ne?
Ja.
Ja, ich schwirre da auch schon ewig lange drum herum. Also ich finde die immer super interessant, vor allem, weil die ja versprechen, ein richtiges Spiel in einer kleinen Box. Dann habe ich letztes oder vorletztes Jahr auf das Spiel doch Tiny Epic Cthulhu gespielt.
Oh.
Boah, und das war ja so ein Rotz. Das war ja, das dauert ja auch ewig, das Spiel, und es ist so repetitiv immer nur dasselbe. Und das hat mich wieder komplett von diesen Tiny Epic Spielen weggebracht. Also da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Was würdest du denn sagen, welches sich von diesen Tiny Epic Spielen mal lohnen würde, genauer anzusehen, um da vielleicht mal wieder so ein bisschen Freude für die Reihe zu empfinden?
Also mein erstes Tiny Epic Spiel, was ich auch immer noch am besten finde, ist Tiny Epic Galaxies. Das ist simpel im weitesten Sinne Worker Placement, weil du halt deine Raketen ins Weltall schickst zu den Planeten und du kannst sie entweder in die Umlaufbahn senden und den Planeten so langsam kolonisieren, dann kommt er halt in dein Imperium quasi und gibt dir weitere Sonderregeln, die du anwenden kannst. Und du kannst halt auch auf Planeten gehen, um einfach den Effekt sofort zu nutzen. Und du kannst, wenn du Kultur ausgibst, das ist eine der beiden Rohstoffe, die du bekommst, wenn du Kultur ausgibst, kannst du den anderen Aktionen folgen. Also jeder Spieler wirft halt, je nachdem, wie gut sein Reich ausgebaut ist, wirft er halt Würfel. Und du wählst dann wirklich jede Aktion einzeln aus. Und nachdem du die ausgewählt hast und gemacht hast, darf jeder quasi Kultur ausgeben, wenn er möchte, und darf das auch machen. Das heißt, alle sind immer so ein bisschen dran. Das ist so eine luzide Spielerreihenfolge, sag ich mal. Das hat mir bisher immer noch am besten gefallen. Wobei ich sagen muss, ich mag die klassische Variante, die Neu-Iteration davon. Die sah mir ein bisschen zu quirlig, zu Comic-artig aus. Obwohl ich sonst eigentlich nichts gegen Comic-Grafik habe. Das war auf jeden Fall ein gutes. Bei mir in der Runde, die eine Spielerin ist sehr großer Horrorfan, die mag winzige wandelnde Leichen oder halt Tiny Epic Zombies. Das ist am ehesten vergleichbar so ein bisschen mit Pandemie. Ne? Also die Zombies kommen von draußen rein, du musst rumlaufen, musst dich verteidigen, das hat so die kleinen Plastik-Miepel halt auch. Das war auch nett. Und ansonsten, ich habe halt einige aus der Reihe, ich habe auch nicht alle davon bisher gespielt.
Ja, reicht mir auch erstmal, bevor mein Peil noch größer wird.
Ich mag ja kleine Spiele generell. Also ich finde, ein gutes Spiel muss nicht unbedingt sehr groß sein, damit es Spaß macht. Es muss halt einen irgendwie packen und einem irgendwas geben, was man halt tun kann. Und das müssen spannende Entscheidungen sein. Das muss irgendwie, muss mich das halt ansprechen. Und bei diesen kleinen Spielen, ich mag zum Beispiel auch, wie hieß es? Das ist jetzt neu erschienen in einer großen Variante von Portal Games, glaube ich. Age of Galaxy.
Stimmt, das ist richtig cool.
Ja.
Das habe ich auch noch, die Version, die Ice-Mac-Version.
Genau, die kleine Version. Die ist klein, aber die hat schöne Entscheidungen auf diesen Karten mit diesen Multi-Use-Karten und so. Ich muss mich, habe halt gut. Eine Strategie, die ich auch verfolgen kann dabei. Ist natürlich alles sehr eingedampft, auch alles ein bisschen kleiner. Das hast du bei den Tiny Epic Spielen halt auch. Und die haben meistens auch so ein paar ein, zwei frickelige Regeln, die das nicht ganz so elegant machen. Das fand ich bei Tiny Epic Galaxies bisher noch so am besten. Aber wenn man das weiß, dann geht das eigentlich. Tiny Epic Pirates mochte ich zum Beispiel wegen diesem Aktionsrad, wo du immer wieder rumgehst. Und du hast am Anfang deine Aktion, die legst du quasi in dieses Steuerrad, in die Zwischenräume und musst halt dann damit irgendwie dein Spiel bestreiten. Das ist so ein bisschen wie wenn man Scythe spielt und man nimmt halt da eins dieser Spielertableaus, da sind ja die Aktionen auch unterschiedlich kombiniert, angeordnet und so. Und du musst ja irgendwie deinen Weg finden, um den Flow hinzubekommen, ne? Den Spielfluss am Laufen zu halten.
Ja, werde ich wahrscheinlich nochmal eine Chance geben. Ich sag mal, wenn sowas vom Postboden ankommt, kannst du das auch viel besser rechtfertigen und sagen, ja, was für ein Brettspiel soll das sein? Die sind viel größer.
Also, ich finde, es gibt euch gute kleine Spiele. Barbie Cubes.
Gibt's ja auch in zwei Versionen, Veggie und mit Fleisch.
Genau. Ansonsten, ich habe schon die nächste Ankündigung gesehen. Der Nachfolger davon wird Spaghetti. Das spielt man in der Unterteil der Dose und da kommen so verschieden lange Schnüre in Spaghetti-Farbe rein und dann kommen da so Topping-Holzwürfelchen drauf und du musst dann mit der Pinzette Spaghetti aus der Schachtel ziehen, ohne dass die Topping-Würfel auf den Boden von der Dose fallen.
Ja, cool. Aber ja, winziges Weltall hieß das übrigens in Deutsch dann.
Genau.
Beim Schwerkraftverlag erschienen und ist mit Erweiterung zum Beispiel bei eBay gerade für knackige 150 Euro im Angebot.
Ja, also
jetzt nicht mehr.
Die Erweiterung braucht man leider wirklich nicht. Das führt nochmal so besondere Schiffstypen ein, die nochmal so spezielle Fähigkeiten haben.
Ja. Das ist so eine Mini-Erweiterung tatsächlich. Nur ich habe jetzt bei Kleinanzeigen, da gibt es das für 52 Euro, also jetzt noch, bevor jetzt der Stefan das gleich kauft. Und da gibt es dann noch tatsächlich eine eigene Box, die ist nochmal so groß wie das Grundspiel.
Ja, das meinst ist
du diese Erweiterung.
Genau, es gibt eigentlich immer eine kleine Erweiterung, so eine Mini-Erweiterung. Das wäre jetzt bei Tiny Epic Vikings, wären das zum Beispiel die Schamanen. Das gibt's eigentlich bei jedem. Es gibt so eine kleine Mini-Erweiterung, das ist so eine winzig kleine Tüte mit Zeug und dann gibt's nochmal so eine Schachtel, die nochmal ein bisschen was mehr bringt.
Und, eine winzig kleine Tüte, ist die auch episch?
Ja, die ist auch episch. Gut, aber nur den
nochmal sicher gehen. Okay.
Ja, ja.
Kommt schon bestimmt okay. Nochmal, dass die irgendwann die Big Box verkaufen, da sind dann alle Tiny Epic Spiele drin. Der Verlag ist doch jetzt gerade verkauft worden, glaube ich.
Gamelin ne, Games wurde an Board Game Tycoon haben die verkauft vor 1-2 Jahren. Das war so im Zuge von Tiny Epic Cthulhu, dann kamen noch Tiny Epic Crimes. Da hattest du dann so rote Karten mit so einem Dechiffrierfolien-Zeugs da drauflegen und dann kannst du sehen, was auf der Karte steht. Dann gab es noch Tiny Epic Game of Thrones, aber die gerade im amerikanischen Sektor, die mögen Board Game Tycoon nicht so. Das ist ein schwieriger Verlag anscheinend. Der ist nicht so beliebt.
Ja, wunderbar. Ja, dann, ich glaube, dann haben wir es heute. Dann haben wir die Runde beendet mit einem winzigen, kleinen, epischen Spiel. Und wir haben uns hier heute im Punktesegment sehr stark aneinander angenähert. Ist auch, glaube ich, noch nicht passiert. Also sonst hat man schon mal so, einer hat ein ganz schlechtes, einer so mittelschlechtes, einer ein gutes und einer ein richtig gutes oder sowas. Das war jetzt eher mal öfter, weil das für alle so 0,1 Punkt auseinanderliegen, das hatten wir noch nicht. Ja, also, ne. Hat sich gelohnt, hier dabei zu sein, hoffe ich für euch. Wenn ja, dann gebt uns unbedingt auch Feedback. Welche Spiele haftet ihr denn jetzt in letzter Zeit so als Pile of Shame-Spiele? Haben wir euch jetzt hier heute irgendein Spiel schmackhaft gemacht, das ihr jetzt auch euch unbedingt mal angucken wollt? Oder habt ihr es vielleicht sogar schon auf eurem Pile of Shame liegen und habt das jetzt als Herausforderung angenommen, um das Spiel endlich auch mal auf den Tisch zu bringen? Lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Das ist zum Beispiel bei Spotify ohne weiteres möglich. Dann empfehlt uns gerne weiter, gebt uns natürlich einen Daumen hoch und 5 Sterne, wo ihr immer ihr das könnt oder beste Bewertung. Ich denke, die haben wir auf jeden Fall verdient. Dann habt eine gute Zeit, bleibt verspielt und bis dann. Ciao.
Ciao. Tschüss.